Ja, der Reinhard ist nicht da, da habe ich mir gedacht, da kann ich jetzt machen, was ich will und alles umstellen. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Und ich habe euch tatsächlich einen interessanten Text heute mitgebracht. Vielleicht kennt ihr das auch, ihr lest einen Bibeltext und irgendwie fasziniert er euch. Ihr wisst aber gar nicht so genau, warum. Und wenn ihr dann den Text ein bisschen besser verstehen lernt, ihn auch mit Hilfe anderer immer besser versteht, dann wächst eure Faszination dafür sogar noch. So ging es mir im 5. Semester an der FDH, in dem ich mich mit dem Text beschäftigen durfte, um den es auch heute gehen soll. Und dafür ruft euch doch zunächst mal mit mir den Auszug Israels aus Ägypten ins Gedächtnis. Einige von uns kennen die Geschichte, andere vielleicht noch nicht. Wir gehen sie mal im Schnelldurchlauf durch. Israel wird in Ägypten unterdrückt. Und Gott sendet Mose, um es zu retten und befreien. Durch Mose wirkt er Plagen und Wunder in Ägypten und bringt dadurch tatsächlich letztendlich den Pharao und die Ägypter dazu, Israel ziehen zu lassen. Israel wird also befreit und zieht aus Ägypten. Gott rettet Israel und führt es dann zum Berg Sinai. Und hier findet der eigentliche Höhepunkt der Geschichte statt. Gott schließt einen Bund mit Israel. Israel wird zu Gottes Volk. Dieser Auszug aus Ägypten, das ist das Grundlegende, das ist das zentrale Ereignis und Erlebnis Israels mit Gott. Das, worauf alles andere quasi danach im Alten Testament aufbaut. Das, was sie zum Volk Gottes im Alten Testament macht. Und jetzt denkt euch an die Stelle von Israel, Ägypten. Ägypten wird von Gott gerettet und befreit. Ägypten wird von Gott in einen Bund mit aufgenommen. Ägypten wird zum Volk Gottes. So überraschend das vielleicht klingen mag, genau darum geht es im Text heute. Der Text endet mit den überraschenden Worten, dass Gott zu Ägypten sagt, Ägypten, mein Volk. Und daher lasst uns jetzt diesen doch so etwas merkwürdigen Text vielleicht gemeinsam anschauen und lesen in Jesaja 19 ab Vers 16. An jenem Tag werden die Ägypter sein wie ängstliche Frauen. Sie werden vor Furcht zittern, wenn der Herr der Herrscher drohend seine Hand nach ihnen ausstreckt. Und das Land Juda wird Ägypten zum Schrecken werden. Jedes Mal, wenn jemand es erwähnt, zucken sie schon zusammen vor dem Entschluss, den der Herr der Herrscher über es gefasst hat. An jenem Tag werden 5 Städte im Land Ägypten die Sprache Kanaans sprechen und sich zu dem Herrn der Herrscharen bekennen. Eine wird ihr Heres, übersetzt Stadt der Zerstörung, genannt werden. An jenem Tag wird ein Altar für den Herrn mitten im Land Ägypten sein und ein Gedenkstein für den Herrn an seiner Grenze. Das wird zum sichtbaren Zeichen und Zeugnis für den Herrn der Herrscher im Land Ägypten sein. Wenn die Ägypter zu dem Herrn schreien vor denen, die sie unterdrücken, so wird er ihnen einen Retter senden und der wird den Rechtsstreit für sie führen und sie retten. Und der Herr wird sich Ägypten zu erkennen geben und Ägypten wird den Herrn erkennen an jenem Tag. Und sie werden ihm mit Schlachtopfern und Opfergaben dienen und dem Herrn Gelübde ablegen und sie auch erfüllen. Und der Herr wird Ägypten schlagen und auch wieder heilen. Und sie werden zu dem Herrn umkehren und er wird ihre Bitten erhören und sie heilen. An jenem Tag wird eine Straße von Ägypten nach Assyrien sein, sodass die Assyrer nach Ägypten und die Ägypter nach Assyrien kommen. Und Ägypten wird gemeinsam mit Assyrien dem Herrn dienen. An jedem Tag wird Israel der Dritte im Bunde sein, zusammen mit Ägypten und Assyrien, zum Segen inmitten der Erde. Der Herr der Herrscher wird sie alle drei segnen und zu ihnen sprechen, gesegnet sei mein Volk Ägypten und das Werk meiner Hände Assyrien und mein Erbteil Israel. Vor und nach diesem Text stehen eine ganze Menge an Prophezeiungen Jesajas über alle möglichen anderen Völker. Und stets geht es dabei aber um Gericht, um Strafe. Babylon wird zerstört. Assyrien wird zerschlagen und Tyrus wird vergessen. Und auch in den ersten 15 Versen dieses Kapitels wird über Ägypten Strafe und Gericht angekündigt. Mutlosigkeit, Ratlosigkeit, Hunger werden die Ägypter treffen. Und dann kommt auf einmal dieser Text. Ein Text, der da irgendwie nicht so wirklich reinzupassen scheint. Auf einmal geht es um Heil, um Rettung, um gute Dinge, nicht für Israel, sondern für ein fremdes Volk, für Ägypten. Aber worum geht es hier jetzt eigentlich? Der Text unterteilt sich dabei in drei Teile. Und dabei wird immer von einer Zukunft an jenem Tage, man könnte auch sagen eines Tages, gesprochen. Zunächst wird davon gesprochen, dass eines Tages Ägypten Gott fürchten wird. Im zentralen Abschnitt ist dann die Rede davon, dass eines Tages Gott Ägypten wie sein Volk behandeln wird, bevor die Prophetie dann eine noch größere Perspektive einnimmt und davon spricht, dass eines Tages alle Völker in Gottes Bund aufgenommen werden. Und unter diesen drei Punkten schauen wir uns jetzt diesen Text an und danach habe ich dann noch zwei Fragen an uns, die uns dieser Text stellt. Aber jetzt erstmal zum Text und zur Prophetie Jesajas über Ägypten. Zunächst wird angekündigt, dass eines Tages die Ägypter Gott fürchten werden. Und Furcht scheint dabei erstmal recht wörtlich zu verstehen zu sein. In den ersten beiden Versen lesen wir davon, dass die Ägypter quasi in Angst und Schrecken versetzt werden. Dass sie sein werden wie Frauen, klingt für uns vielleicht ein bisschen komisch, bedeutet aber, dass sie quasi weder Kraft noch Mut zum Kämpfen haben werden. In der Antike haben Frauen in der Regel ja nicht selbst gekämpft und waren daher ohne ihre Männer quasi militärisch schutz- und wehrlos. Und so wird es auch Ägypten gehen. Sie werden nicht kämpfen können und quasi wehrlos dahingegeben sein. Sie werden sich fürchten vor Gott und auch vor dem Land Juda, also einem Teil von Israel, nicht weil es politisch oder militärisch so mächtig ist, sondern weil es zu Gott gehört. Wie schon damals beim Auszug aus Ägypten, so ist auch hier Gott derjenige, der Ägypten in Angst und Schrecken versetzt. Und das scheint jetzt ja erstmal noch ganz gut zu Gericht und zu Strafe, wovon ja auch die ganzen anderen Texte sprechen, zu passen. Ägypten wird schwach und machtlos sein, wird sich fürchten und von Gott bestraft werden. Soweit, so bekannt. Und auch diese Wendung an jenem Tag, die ich schon angesprochen habe, passt gut in dieses Bild rein. Das ist nämlich eine Wendung, die häufig von einer Heilszeit für Israel spricht. Also eine Zeit in der Zukunft, in der es Israel gut geht, während die anderen Völker, gerade eben die Völker, die Israel zuvor schlecht behandelt, ausgebeutet und unterdrückt haben, während die eben bestraft werden. Und wie gesagt, das scheint bisher ja ganz gut zu passen. Eine positive Zukunft für Israel, die mit Strafe und Gericht für Ägypten einhergeht. Aber schon in Vers 18 merken wir, dass da irgendwas nicht so ganz passt. Auf einmal ist die Rede davon, dass auch in Ägypten was Positives passiert. Zunächst sind es hier 5 Städte, die sich dem Herrn zuwenden, also die zum Glauben an Gott kommen. Sie werden sich zu Gott bekennen und die Sprache Kanaans sprechen. Damit ist Hebräisch gemeint und Hebräisch war vor allem eben auch die Gottesdienstsprache der Juden. Das heißt, auch mit diesem Hinweis auf die Sprache ist gemeint, dass jetzt in diesen Städten nicht mehr für irgendwelche ägyptischen Götzen, sondern für den einen, für den wahren Gott, Gottesdienst gefeiert wird. Und eine dieser Städte wird dann sogar namentlich genannt. Ihre Heres. Das kann entweder Stadt der Sonne oder Stadt der Zerstörung bedeuten. Und es gab in Ägypten tatsächlich eine Stadt der Sonne, auf Griechisch Heliopolis. Ich habe euch hier mal ein Bild mitgebracht zur besseren Visualisierung. Und einige Übersetzungen entscheiden sich daher, hier dann mit Stadt der Sonne zu übersetzen und dieses Heliopolis quasi im Kopf zu haben. Ich glaube aber, dass hier bewusst mit den Namen gespielt wird. Weil Stadt der Sonne und Stadt der Zerstörung ist im Hebräischen sehr ähnlich geschrieben. Und so glaube ich, dass Jesaja tatsächlich dieses Heliopolis, diese Stadt der Sonne im Kopf hat und meint, er sie aber bewusst Stadt der Zerstörung nennt, um auch damit zu zeigen, dass sie jetzt nicht mehr für irgendwelche ägyptischen Sonnengottheiten angebetet werden, sondern dass diese Götzenbilder quasi zerstört werden und jetzt der Gott der Bibel, der Gott Israels, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs angebetet und verehrt wird. Also sehen wir schon hier in Vers 18, dass die Furcht der Ägypter nicht einfach bei diesem angsterfüllten Zittern und Schrecken stehen bleibt, sondern weitergeht. Sie werden Gott nicht nur fürchten, wie man einen Feind fürchtet, sondern sie werden zumindest in Anfängen, erstmal in ein paar einzelnen Städten, eine Gottesfurcht entwickeln, die dazu führt, dass sie sich Gott zuwenden dass sie zum Glauben an Gott kommen und ihn anbeten. Und im nächsten und im zentralen Abschnitt dieser Stelle wird dieser Aspekt dann plötzlich ganz deutlich. Ägypten wird zu Gott kommen. Eines Tages wird Gott Ägypten wie sein Volk behandeln. Ich lese nochmal die Verse 19 bis 22. An jenem Tag wird ein Altar für den Herrn mitten im Land Ägypten sein und ein Gedenkstein für den Herrn an seiner Grenze. Das wird zum sichtbaren Zeichen und Zeugnis für den Herrn der Herrscher im Land Ägypten sein. Wenn die Ägypter zu dem Herrn schreien vor denen, die sie unterdrücken, so wird er ihnen einen Retter senden. Und der wird den Rechtsstreit für sie führen und sie retten. Und der Herr wird sich Ägypten zu erkennen geben. Und Ägypten wird den Herrn erkennen an jenem Tag. Und sie werden ihm mit Schlachtopfern und Opfergaben dienen und dem Herrn Gelübde ablegen und sie auch erfüllen. Und der Herr wird Ägypten schlagen und auch wieder heilen. Und sie werden zu dem Herrn umkehren und er wird ihre Bitten erhören und sie heilen. Und jetzt denkt doch nochmal an den Einstieg, an diese kurze Zusammenfassung vom Auszug Israels aus Ägypten. Ein Volk, das vor seinen Unterdrückern, vor seinen Bedrängern um Hilfe schreibt, wie damals die Israeliten zu Gott vor den Ägyptern um Hilfe geschrien haben, so werden jetzt die Ägypter selbst um Hilfe schreien. Und Gott antwortet. Gott sendet einen Retter, wie er damals Mose und später die Richter gesandt hat, um Israel zu retten und zu befreien, so wird er auch jetzt einen Retter senden, der jetzt Ägypten rettet und befreit. Und das gerettete Volk wird zu Gott finden. Gott gibt sich dem erretteten Volk zu erkennen und es erkennt ihn und dient ihm. Wie damals die Israeliten Gott am Sinai begegnet sind und er einen Bund mit ihnen geschlossen hat, so werden jetzt auch die Ägypter Gott erkennen. Er wird sich ihnen offenbaren und sie werden ihm dienen. Diese Verse, die wir hier lesen können in Jesaja 19, passen 1:1 auf die Geschichte Gottes mit Israel. Nur dass anstatt von Israel von Ägypten die Rede ist. Gott geht hier mit Ägypten denselben Weg, den er einst mit Israel gegangen ist. Eines Tages, sagt Jesaja hier, eines Tages wird Gott Ägypten behandeln, wie er Israel behandelt. Eines Tages wird Gott Ägypten wie sein Volk behandeln. Und das endet darin, dass Jesaja hier einen Satz über Ägypten sagt, den er genauso eigentlich nur über Israel zu seiner Zeit hätte sagen können. Gott wird Ägypten schlagen und heilen. Das wirkte für mich erstmal komisch, wenn wir doch jetzt von Rettung, von Befreiung und so weiter geredet haben. Warum ist auf einmal wieder von Schlagen die Rede? Aber Gott hat ja auch Israel immer wieder geschlagen, nicht weil er böse ist oder willkürlich und einfach mal draufhauen wollte, sondern um sie zur Umkehr zu bewegen, um sie zurück zu sich zu führen und zurück zu der Ordnung, mit der sie gut leben können, mit der Leben gelingen kann. Wie ein Vater sein Kind nicht bestraft, um ihm etwas Böses zu tun, sondern um ihm zu helfen, um es zu beschützen, so hat auch Gott Israel geschlagen, nicht um ihm was Böses zu tun, sondern um ihm zu helfen. Und wie bei Israel, so dient jetzt auch bei Ägypten das Schlagen nicht mehr nur der Strafe, sondern der Umkehr. Er schlägt Ägypten nicht mehr wie noch zur Zeit von Mose, um Israel was Gutes zu tun, sondern um Ägypten selbst etwas Gutes zu tun. Und so schreibt zusammenfassend ein Ausleger zu diesen Versen, diese Darstellung von Ägypten als einem Volk, an dem Jahwe sich offenbart, macht dieses, also Ägypten, zu einem gleichwertigen Pendant des idealen Israel. Ägypten wird zu einem gleichwertigen Pendant des idealen Israel. Ägypten und Israel beide gleichermaßen als Volk Gottes. Was für eine Perspektive. Und wenn wir jetzt vielleicht schon denken, was für eine Perspektive, dann geht es noch weiter. Dann setzt dieser Text quasi nochmal eine Schippe drauf und redet davon, dass eines Tages sogar alle Völker in Gottes Bund aufgenommen werden sollen. Ab Vers 23 taucht auf einmal wie aus dem Nichts das grausame Reich der Assyrer in dieser Prophetie auf. Assyrien, das ist das Reich, das zum Zeitpunkt, als dieser Text geschrieben wurde, vor wenigen Jahren das Nordreich Israel, also den größeren Teil von Israel, vernichtet hat. Und das auch für das übrig gebliebene Südreich Juda, also den Teil, der noch übrig geblieben ist und in dem auch Jesaja diesen Text schreibt, was für dieses eine große Gefahr darstellt. Dieses Assyrien, dieses Reich, das so viel Leid verursacht hat, diese feindliche Macht, die wird hier auf einmal zu einem Freund. Ägypten und Assyrien, die beiden großen Reiche, die in ständiger Konkurrenz miteinander sind, die Kriege miteinander führen und die durch ihre Kriege auch alle Länder drumherum verwüsten. Diese beiden, die werden auf einmal zu Freunden, verbunden durch die gemeinsame Anbetung des Gottes Israels. Die Feinde Israels werden zu seinen Freunden, werden zu seinen Brüdern und alle drei zusammen werden den einen Gott anbeten. Und dann wird hier selbst der Segen, den Gott einmal Abraham zugesprochen hat, nämlich, dass er ihn segnen will und zum Segen für die Welt machen will, wird nicht mehr nur auf Israel bezogen, sondern auf diese drei Völker. Ägypten, Assyrien und Israel werden alle drei von Gott gesegnet und zum Segen für die Welt gemacht. Und dabei ist die Perspektive jetzt sogar noch größer, ich muss noch mal einen draufsetzen, als wir das jetzt vielleicht schon denken. Denn Ägypten und Assyrien stellten zur Zeit von Jesaja die beiden Großmächte quasi dar, die beiden Weltmächte, die sich die bekannte Welt untereinander aufgeteilt haben. In etwa vergleichbar mit der Sowjetunion und den USA im Kalten Krieg. Wenn man nicht schon von einem der beiden irgendwie erobert war, dann gehörte man trotzdem durch Bündnisse oder Abhängigkeiten entweder zu Ägypten oder zu Assyrien. Das heißt, dass wenn Jesaja hier von Ägypten und Assyrien spricht, dann bedeutet das für seine Zeitgenossen so viel, wie wenn man vor 40 Jahren vom West- und vom Ostblock gesprochen hätte. Mit Ägypten und Assyrien sind nicht nur diese beiden Reiche, nicht nur diese beiden Völker gemeint, sondern stellvertretend alle Völker und alle Länder der Welt. Eines Tages werden alle Völker, nicht mehr nur Israel, alle Völker werden den Gott Israels, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den Gott der Bibel in friedlicher Gemeinschaft anbeten. Eines Tages werden alle Völker in Gottes Bund aufgenommen. Eines Tages wird Gottes Volk alle Völker umfassen. Und so endet dieser Text auch damit, dass die drei Titel, die im Alten Testament eigentlich Israel vorbehalten sind, auf diese drei Völker aufgeteilt werden. Die Bezeichnung Volk Gottes, Werk Gottes und Erbteil Gottes beziehen sich nun nicht mehr ausschließlich auf Israel, sondern auf alle Völker. Auch Ägypten ist jetzt Gottes Volk. Assyrien ist das Werk seiner Hände und Israel ist und bleibt Gottes Erbteil. Alle drei und dadurch symbolisch alle Völker der Welt stehen in gleichberechtigter, in gleichwertiger Verbindung zu Gott und beten ihn gemeinsam an. Was für eine unglaubliche Perspektive. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, wenn du diese Worte hörst, wenn du diese Perspektive hörst, wenn du diesen Text liest. Also mich begeistert diese Perspektive. Alle Völker, selbst die schlimmsten Feinde, ja die, die sogar mal Feinde Gottes genannt werden konnten, werden einmal vereint, versöhnt und in gemeinsamer Anbetung vor Gott stehen. Mich haut das um, mich begeistert das und vielleicht begeistert dich dieser Text auch so wie mich. Dann habe ich jetzt zwei Fragen an dich und an mich und vielleicht muss ich sie mir dabei sogar mehr stellen als dir. Eine erste Frage. Wie kann es sein, dass uns dieser Text so begeistert, aber Gemeinde uns so oft kalt lässt? Wie kann es sein, dass es uns begeistert, wenn wir davon lesen, wie Ägypten, Assyrien und Israel, wie alle Völker der Welt, wie Juden und Heiden gemeinsam Gott anbeten, aber die Gemeinschaft der weltweiten Christenheit, zu der Menschen aller Völker, aller Nationen, zu der Juden und Heiden gehören und Gemeinschaft Gott anbeten, die lässt uns kalt. Wie kann das sein? Seht ihr, die Gemeinde ist der Ort, an dem diese Prophezeiung bei Jesaja sich verwirklicht. Mein Volk Ägypten, meine Händewerk Assyrien, mein Erbteil Israel, das hat sich zumindest im Ansatz erfüllt in der Gemeinde Jesu Christi. Im Epheserbrief schreibt Paulus explizit davon, dass durch Jesus nicht mehr nur die Juden, sondern auch die Heiden, dass alle Völker Zugang zu Gott haben und zu gleichberechtigten Mitbürgern in Gottes Volk geworden sind. Durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, hat er diese zuvor unvorstellbare, unglaubliche, ja geradezu skandalöse Perspektive möglich gemacht. Jesus hat die Gemeinschaft aller Völker und Nationen in der gemeinsamen Anbetung Gottes möglich gemacht. Und in der weltweiten Gemeinde, zu der Menschen aus allen Völkern, aus allen Nationen, aus allen möglichen Hintergründen gehören, da findet dieser Friede, da findet diese Versöhnung, da findet diese Einheit und gemeinsame Anbetung ihren Ausdruck. Und dazu ist jeder eingeladen. Du, ich, wir alle sind eingeladen, dazu zu gehören, wenn wir das annehmen, was Jesus getan hat. Wir alle dürfen zu Gottes Volk dazugehören. Eines Tages oder an jenem Tag, von dem Jesaja spricht, das ist jetzt, das beginnt heute. So schreibt auch Paulus im Galaterbrief in Kapitel 3. Es spielt keine Rolle mehr, ob ihr Juden seid oder Griechen, Sklaven oder freie Menschen, Männer oder Frauen. Denn durch eure Verbindung mit Christus Jesus seid ihr alle wie ein Mensch geworden. Wenn ihr aber zu Christus gehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommen. Damit bekommt ihr auch das Erbe, das Gott ihm versprochen hat. Ägypten und Assyrien, Deutschland und Frankreich, USA und China, Iran, Saudi-Arabien und Israel, alle Völker, alle sind in diese Gemeinschaft berufen, in der alle Völker gemeinsam Gott anbeten. Und das beginnt hier, heute, am 2. August in Heuchelheim. Wenn auch wir uns hier treffen, um gemeinsam Gott anzubeten, dann erfüllt sich das, was wir hier bei Jesaja lesen können, was uns vielleicht hier bei Jesaja begeistert. Wie kann uns das kalt lassen? Wie können wir das geringschätzen? Oder schlimmer noch, wie können wir, wenn Gott uns diese Perspektive der Einheit, des Friedens, der Versöhnung, der Gemeinschaft schenkt und das in seiner Gemeinde realisieren will, wie können wir da wieder anfangen, uns zu zerstreiten, uns zu entzweien, uns zu bekämpfen, die Straßen, die Gott gebaut hat, zwischen Menschen und zwischen Völkern wieder abzureißen? Das ist zumindest nicht die Perspektive, die Gott für seine Gemeinde und für seine Menschheit hat. Und dann eine zweite Frage. Wie kann uns dieser Text so begeistern und gleichzeitig lässt es uns kalt, Menschen von Jesus zu erzählen? Wie kann uns begeistern, dass Ägypten, Assyrien und Israel, dass alle Völker zusammen vor Gott stehen und ihn anbeten und gleichzeitig lässt es uns kalt, dass in Deutschland nur ca. 6% der Menschen wöchentlich einen Gottesdienst besucht und in diese Anbetung einstimmt? Dass mehr als 2/3 der Deutschen überhaupt nie einen Gottesdienst besucht? Wenn uns diese Perspektive begeistert, dass Völker und Nationen vor Gott in Anbetung stehen, wie kann uns da kalt lassen, dass viele Menschen in unserem eigenen Land noch nie etwas von diesem Gott gehört haben? Seht ihr, diese Perspektive, die begeistert ja nicht nur uns, sondern vielmehr begeistert sie ja Gott selbst. Er selbst hat diese Prophezeiung ja Jesaja gegeben, er selbst hat diese Perspektive Jesaja gezeigt. Und er selbst hat seinen einzigen Sohn nicht nur in die Welt, sondern ans Kreuz und ins Grab gehen lassen für uns, für dich und für mich, damit du und ich als Kinder Gottes zu seinem Volk dazugehören können, damit wir und alle anderen Menschen in diese Gemeinschaft hineinkommen können, damit du und ich versöhnt werden mit Gott und auch miteinander, damit diese Perspektive Realität wird. Dafür hat Gott alles gegeben. Und auch Jesus hat selbst seinen Jüngern dann den Auftrag gegeben, alle Völker, alle Menschen einzuladen, seine Jünger zu werden, zu Gottes Volk dazuzukommen, Kinder Gottes zu werden. Wie kann es da sein, dass wir es so oft unterlassen, von dieser Perspektive weiterzuerzählen, geschweige denn dazu einzuladen? Auch hier gilt wieder, an jenem Tag, eines Tages, das ist jetzt, das ist heute. Das gilt für dich, wenn du zu diesem Volk noch gar nicht dazugehörst. Die Einladung gilt auch dir. Du bist herzlich eingeladen, dazu zu kommen. Du bist herzlich eingeladen, dich versöhnen zu lassen mit Gott und auch mit deinen Mitmenschen. Du bist herzlich eingeladen, als Kind Gottes zu seinem Volk dazuzugehören. Komm doch dazu. Und an jenem Tag ist heute, das gilt für dich und für mich, wenn wir zu diesem Volk schon dazugehören. Dann ist es unser Auftrag, davon weiterzuerzählen. Wem kannst du jetzt, heute, in der kommenden Woche von dieser Perspektive weitererzählen? Zu diesem Volk einladen? Wenn du vor deinem inneren Auge Ägypten, Assyrien und Israel vor Gott stehen und ihn anbeten siehst, welche Person fehlt da noch? Welche Person muss da noch dabei stehen, zusammen mit Assyrien, Ägypten und Israel? Wer fehlt da noch? Und wie kannst du diese Person auch dazu einladen? Denn Gott hat diese Person bereits auch dazu eingeladen. Wir sehen hier bei Jesaja eine unglaubliche und eine für seine Zeit eigentlich unvorstellbare Perspektive. Ein fremdes, ja sogar ein feindliches Volk, das zu Gott kommt. Und Gott, der dieses Volk wie Israel, wie sein eigenes Volk behandelt, sodass am Ende dieses Volk Ägypten zusammen mit Assyrien und Israel und allen anderen Völkern der Welt in friedlicher Gemeinschaft und Anbetung vor Gott steht. Eine Perspektive, die sich in der Gemeinde Jesu Christi verwirklicht. Jetzt sind Menschen aus allen Ländern, aus allen Nationen, aus allen Hintergründen eingeladen, durch Jesus Christus sich mit Gott und mit ihren Mitmenschen versöhnen zu lassen und zu diesem einen Volk Gottes zu werden. Dieses Volk Gottes, das ist die weltweite Gemeinde Jesu Christi. In der Frieden zwischen Gott und Menschen und auch zwischen zuvor verfeindeten Menschen und Menschengruppen herrschen soll. Und auch wir hier in Heuchelheim dürfen als seine Gemeinde dazugehören und in diesen Lobpreis aller Völker, aller Nationen vor Gott einstimmen. Eine, wie ich zumindest finde, eigentlich unglaubliche Perspektive, die uns oder auch mich zumindest leider im Alltag viel zu oft kalt lässt. Jeder, du, ich, wir alle sind eingeladen, zu diesem Volk dazuzugehören. Und wenn wir dazugehören, dann ist es unser Auftrag, auch andere dazu einzuladen. Denn genauso wie Gott sagt, Ägypten, mein Volk, sagt er auch Deutschland, mein Volk. Nur wer sagt es weiter? Lass diese Perspektive Gottes auch unsere Perspektive sein. Sonntags im Gottesdienst und montags am Arbeitsplatz, an der Uni oder in der Schule. Durch Jesus Christus ist jedes Volk, ist jede Nation, ist jeder Mensch eingeladen, zu diesem Volk Gottes dazuzugehören. Auch du. Und auch der sonntags und auch der montags neben dir sitzt. Lasst uns in dieser Perspektive leben und den Menschen begegnen. Und jetzt lasst uns gemeinsam mit Ägypten, Assyrien und Israel, gemeinsam mit Christen weltweit, gemeinsam mit allen Völkern und Nationen diesen Gott loben und anbeten, der diese Perspektive schenkt und der diese Perspektive möglich macht. Lasst uns Gott jetzt loben und anbeten.